embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Muss ich auf Social Media verzichten, wenn ich auf einem spirituellen Weg unterwegs bin oder mich als spirituell bezeichne? Ist es reine Zeitverschwendung oder gar ein Energiefresser? Gibt es vielleicht auch einen Umgang damit, der gesund und sogar inspirierend sein kann? Das will ich heute von meinen beiden RevLab-Gespännli, von meinen beiden GästInnen wissen. Das ist zum einen Evelyn Baumberger. Sie ist unter anderem Autorin vom Podcast Unter freiem Himmel und zum anderen Jana Horstmann. Ihr Podcast heißt I Feel You. Ich bin Lila Sutter, Yogini, Journalistin und alle drei sind wir auch Theologinnen. Und alle drei stellen wir uns immer mal wieder die Frage, was bringt das eigentlich? Wenn du Holy Embodied magst, dann abonniere uns doch, zum Beispiel auf Spotify.
Danke Evelyn, dass du heute hier bist. Danke Jana, dass du heute hier bist.
Danke dir.
Sehr gerne. Yay. Danke für die Einladung.
Ich glaube, zuallererst möchte ich fragen, wie gehst du mit Social Media, mit Instagram, mit Facebook, Snapchat, TikTok, was auch immer du benutzt? Wie gehst du damit um in deinem Alltag, Evelyn?
Ich bin seit, glaube ich, über 20 Jahren auf Social Media. So die normalen Kanäle, zuerst Facebook, dann Twitter, dann Instagram. Eigentlich seit Corona habe ich auf Instagram gewechselt, weil Twitter, was lange so ein Zuhause für mich war, dann so schlimm geworden ist. Ich glaube, das ging vielen so. Und für mich war es immer eine Art, um mit anderen Menschen in Verbindung und in Austausch zu sein. Also zum einen Facebook, wie wir das früher alle genutzt haben. Die Menschen, die man auch normal kennt, mit denen man zur Schule ging, denen man auf Reisen begegnet ist, so in Verbindung zu bleiben. Und dann aber immer mehr auch beruflich der Austausch. Als ich begonnen habe, Theologie zu studieren zum Beispiel, habe ich auf Twitter schnell so eine Theo-Bubble gefunden, wo es dann auch Austausch gab, wo ich Fragen stellen konnte, wo ich zu einem PDF kam oder so. Inzwischen bin ich eigentlich fast nur noch auf Instagram aktiv. Ich mache Stories, die, ich nutze das wirklich vor allem beruflich noch, also weil ich diesen Podcast mache unter freiem Himmel und die Videos und dort als Person sichtbar werde, gehört da auch wie der Kontext ein Stück weit dazu. Also ich mache das als RevLab Evelyn und deswegen teile ich auch ein Stück von meinem Arbeitsalltag auf Instagram, vor allem mit Stories. Also zum Beispiel, vorgestern hatten wir alle so unsere Flauschejacken an hier und dann habe ich ein Foto gepostet oder solche Dinge. Oder einfach, wenn die Sonne schön ins Büro scheint oder ich mache ein Selfie und begrüße die Menschen mit Guten Morgen. Ja, aber es kommt immer häufiger auch vor, dass ich Instagram die App lösche vom Handy übers Wochenende. Und auch abends habe ich vor 2 Jahren oder so, ich will da nicht zu weit ausholen, ich habe ein Buch gelesen, Verbunden von Anna Miller, wo mir klar wurde, was da eigentlich mit meinem Hirn passiert und mit meiner Zeit, wenn ich auf Social Media bin. Und ich habe dann begonnen, zu Hause das Handy immer mehr wegzulegen. Und das gelingt mir nicht schlecht. Also Social Media ist für mich vor allem Arbeit.
Arbeit, ja. Hast du eine Ahnung, wie viel Zeit, dass du etwa pro Tag?
Ich kann nachschauen. Ich habe das Handy gerade hier, weil ich habe ja Notizen gemacht. Lass mich nachschauen. Bildschirmzeit. Tagesdurchschnitt 2,5 Stunden. Ich finde das eigentlich nicht schlecht.
Nein.
Also vor allem, dass ich das beruflich nutze.
Voll.
Jetzt einfach von dieser Woche, ja.
Hast du eine Ahnung, Jana, wie viel Zeit du etwa
tatsächlich
verbringst?
Bin ich auch so zwischen 2,5 und 3 Stunden, wenn ich gut bin am Tag. Ich versaue mir das manchmal. Ich bin ja im Popcorn-Culture-Podcast auch. Und manchmal, wenn wir irgendwie Serien besprechen und die Zeit irgendwie knapp wird, dann muss ich halt manchmal eine Serie noch auf dem Weg schauen und dann gucke ich irgendwie eine Folge auf dem Handy und lösche danach die Serien-App dann oder die Streaming-App wieder. Aber wenn man dann irgendwie in einer Woche 2, 3 Folgen irgendwie übers Handy schaut, dann versaut man sich die Bildschirmzeit sehr schnell. Das heißt, wenn ich gut bin, sind es auch so 2,5-3 Stunden. Mhm. Und wenn so irgendwelche Serien gerade anstehen, dann
ein bisschen mehr.
Dann schon ein bisschen mehr, genau.
Und ist es für dich auch vor allem beruflich, dass du mit Social Media unterwegs bist oder privat? Oder keine Ahnung, gibt es die Training überhaupt? Finde ich immer noch schwierig.
Ja, gute Frage.
Ja.
Es hat sich, glaube ich, auch verändert. Anfangs war ich sehr viel privat auch da unterwegs und habe auch einfach private Dinge von mir geteilt. Auch theologisch, aber nicht immer nur theologisch. Ich habe einfach gerne kleine Miniaturen geschrieben und Beobachtungen, Alltagsbeobachtungen, die ich dann irgendwie geteilt habe mit einem passenden Foto oder so. Und das hat mir einfach immer sehr viel Freude bereitet. Und da auch einfach so, weil ich einfach Freude dran hatte und so, ja, natürlich freut man sich, wenn da Leute irgendwie ein Like drunter setzen, aber ich habe jetzt nie irgendwie darauf geschaut, dass ich irgendwas Spezifisches mache, um irgendwelche Likes zu bekommen, sondern einfach wirklich sehr Freude am Text schreiben und irgendwie ein Bildchen dazu finden und das einfach posten. Es war so die Instagram-Anfangszeit und wie Evelyn das gesagt hat, irgendwie so, Facebook war so ein bisschen davor und dann gab es noch solche Sachen wie Schüler-VZ oder Studi-VZ, solche Sachen. Das war ja so mit das noch vor Facebook
ja,
gefühlt.
Ja. Was haben wir da gemacht? Nichts. Das war einfach da war man, so ein, da man hatte man Kontakte.
So,
und
man war in so Gruppen auf jeden Fall.
Genau, man konnte chatten.
Genau.
Ja, aber keine Fotos, oder? Glaub's.
Ich weiß nicht, ob man nachher ein Profilbild hatte, aber mehr nicht. Und mehr dann war man in so Gruppen und hat sich darüber so...
So lustig.
Ja.
Fuck, ist es lange her? Ja, das hatte ich auch.
Ja.
StudiVZ.
Naja, genau.
Naja.
Aber ich will nur sagen, es hat sich auch gewandelt. Es war ganz, ganz lange viel privat.
Mhm.
Und mittlerweile ist es auch hauptsächlich beruflich. Ich poste auf meinem Instagram-Kanal momentan auch gar nichts. Oder ich habe es jetzt lange gar nichts gepostet oder ganz wenig. Ich frage mich so ein bisschen, wohin damit? Also ich bin gerade so in der Phase, dass ich denke, okay, der war immer... hauptsächlich privat, da ist dann durch den Beruf ein bisschen Berufskontent mit reingekommen und jetzt bin ich so ein bisschen unsicher, was ich damit jetzt machen möchte. Ob ich sage, so, es bleibt einfach dabei, dass ich dann nichts poste oder weniger poste oder es bleibt einfach so eine Mischung aus privat und beruflich, was auch okay wäre, oder ist es auch hauptsächlich eher beruflich mittlerweile? Also ich bin da gerade auch in so einem Prozess, dass ich überlege, was mache ich damit jetzt, wie gehe ich damit weiter, weil ich auch versuche irgendwie, also die Instagram-App regelmäßig auch vom Handy lösche, beziehungsweise in meinen ausgeblendeten Apps habe, beziehungsweise in den ausgeblendeten Apps, wenn ich sie dann da habe, gerade dann auch nur über den RefLab-Kanal sozusagen angemeldet bin und nicht über meinen persönlichen. Also ich versuche die Schwelle sehr hoch zu setzen.
Das ist so spannend. Also
wie machst du denn das, Lila? So, wenn man dich so verfolgt mit deinem Podcast, könnte man ja meinen, du bist da irgendwie, du gehst auf die Berge und genau und wohnst da im Tessin irgendwo mit den schönen Sonnenuntergängen und den interessanten Menschen rundherum. Aber du bist ja tatsächlich auch auf Social Media.
Ja, darum weißt du von den schönen Sonnenuntergängen.
Stimmt, genau.
Ja. Ja, inzwischen auch bloß Instagram und es macht mir in erster Linie viel Freude. Ich habe viel Freude an Instagram, weil es ist für mich eine Art, wie so Menschen teilhaben zu lassen an dem, was mich gerade mega berührt. Eben ein Sonnenuntergang zum Beispiel. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Moment, der mich ja erfüllt. Und ich denke dann so, das ist dann spürbar für die Person, die das sieht. Vielleicht stimmt es überhaupt nicht. Das ist so meine romantische Vorstellung. Und ja, von daher es ist es für mich schon auch eine Mischung zwischen, ich stelle meine Angebote da vor, ich stelle meinen Podcast da rein und aber auch ganz relativ viel Privates, würde ich sagen. Und bin mir aber in dieser Mischung auch immer mal wieder, ist es mir nicht klar, was mache ich denn hier? Also, oder was will ich denn hier, oder? Weil, ja, es ist schon schön, wenn ich die Momente teile, die mich berühren, aber was bringt denn das?
Mhm.
Weil, eben wenn es ja auch darum geht, so meine Angebote vorzustellen, ja, der Sonnenuntergang, der überzeugt dich nicht. ja, zu mir zu kommen.
Aber das ist eben das, was ich mit dem Kontext meine. Ja. Dass man ja heute mit einem Angebot oder mit Inhalten auch als Person sich bewusst auch spürbar macht. Mhm. Und dann, also es passiert jetzt bei mir nicht strategisch, dass ich ja. da denke, ah, diese flauschigen Jacken, die passen dann zu diesem und diesem Video. Und ja. eben mit dem Sonnenuntergang überlegst du dir das ja auch nicht. Und trotzdem ist das dann, merkt man dann, das ist die Lila, bei der ich dann ins Yoga gehe.
Ja, das stimmt schon. Manchmal denke ich so, vielleicht wäre etwas mehr Strategie nicht schlecht.
Ich habe eine Zeit lang, oder wenn ich so Stories poste, habe ich eine Zeit lang ganz häufig einfach meine Spaziergänge gepostet.
Mhm. Stimmt.
Also eine Zeit lang wirklich fast jeden Tag und meistens auch ein kleines Video oder zumindest irgendwie ein Foto mit quasi meinem Hashtag Stupid Walk for my stupid ja. mental health.
Genau.
Und das ist jetzt nicht, eigentlich ist es einfach sehr, ist was sehr Persönliches. Und trotzdem, so für mich war immer ganz klar, weshalb mache ich das? Weil ich merke, dass das für mich wichtig ist und ja. gut ist. Und weil ich weiß, dass wenn Menschen irgendwie mit Mental Health oder psychischen Problemen am Struggeln sind, dann ist einfach Spazierengehen, Bewegung an ja. der frischen Luft einfach was Grundgutes. Da sagt ja. dir niemand, dass das irgendwie zweifelhaft ist oder sowas, sondern das ist immer was Gutes.
Ja,
und man muss sich dazu aufraffen und es ist manchmal schwierig, so gerade in der Anfangszeit, und es ist herausfordernd, aus dem Haus zu gehen oder aus der Wohnung. Mhm. Und das habe ich sehr bewusst zum Beispiel immer geteilt und immer gesagt, hey, go for your stupid walk, for your stupid mental health, weil es ist einfach gut und es ist wichtig. Mhm. Und meistens habe ich einfach nur ein Video gemacht und den Hashtag darunter gesetzt. Und einmal habe ich tatsächlich auch ein Video gemacht, wo ich auch was dazu gesagt habe und wo ich gesagt habe, so, hey, ich teile das übrigens immer ja. deshalb und deswegen und weil mir das persönlich wichtig ist. Und das hatte in dem Sinne nichts mit der Arbeit zu tun. Und das war einfach was, was mir persönlich wichtig ist, wo ich gedacht habe, so, das möchte ich einfach mit den Menschen teilen, weil ich glaube, dass das für einige Menschen gut sein kann.
Und das, was eine von euch vorhin gesagt hat, inwiefern kann man das überhaupt trennen, die Privatperson und die Arbeit? Weil mir jetzt natürlich in den Sinn kommt, du machst den Mental Health Podcast I Feel You.
Mhm.
Und deswegen passt das auch. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum machst du diesen Podcast, weil das ein Thema ist, das ja, dich interessiert. Genau. Und so kommt ja das immer beides zusammen.
Absolut. Und ja. ich erzähle ja nicht in jedem Podcast davon, dass ich mal eine mittelschwere Depression hatte und das quasi für mich eine Zeit lang irgendwie lebensnotwendig war, das zu tun. Das kommt ja nicht jedes Mal vor und trotzdem, klar, scheint es irgendwie durch, sonst würde ich es nicht machen.
Genau, genau, genau. Ich meine, für mich war Social Media zum Beispiel nach dem Tod von meinem Partner, war das ein Kanal, auf dem ich mega viel auf eine Art einfach rausgelassen habe, weißt du? Also wo ich so das mega viel ganz Rohes geteilt habe, das würde ich heute nicht mehr so machen, aber es war damals irgendwie stimmig, einfach so diese, das war noch auf Facebook, meine Community einfach auch zu stören und so zu finden, hey, ja, ich weiß, es ist unangenehm und niemand will das sehen, aber bam, da.
Das gehört dazu.
Und es gehört dazu, genau. Und irgendwie eben so dieses... Und vielleicht können wir hier darüber sprechen, was inspirierend sein kann an Instagram und so weiter. Dieses, das Leben ist nicht nur einfach der Sonnenuntergang und meine Katzen und der Frieden und bla bla bla. Schon auch, aber es gibt anderes, was da auch dazu gehört. Und ich finde immer diese Accounts am ansprechendsten, auf denen ich das Gefühl bekomme, da teilt jemand so die gesamte Palette vom Leben und nicht nur, schau mal, wie schön ich heute bin.
Aber das macht natürlich auch unglaublich verletzlich. Also,
ja.
Ich verstehe voll, was du meinst. Und da ich da jetzt eh schon drüber gesprochen habe, ich war, als ich krank war, auch in der Tagesklinik. Und ich habe einen Instagram-Kanal gemacht, einen privaten, für meine engsten Freunde, der hieß Ich und mein Stress. Und habe da jeden Tag quasi, also ich habe einen Vlog geführt über jeden Tag in dieser Tagesklinik und habe quasi jeden Tag ein Video von, keine Ahnung, 2 bis 5 Minuten hochgeladen, weil das für mich auch eine Form war, sozusagen mit Menschen zu teilen, was mich beschäftigt und was ich gerade durchmache. Ja. Und gleichzeitig aber eben nicht mit jedem, das hätte ich niemals geschafft, den Leuten davon zu erzählen oder privat mich mit denen zu treffen oder so. Und das war für mich quasi Kommunikationsmittel in dem Moment.
Hast du denn, wenn du die Verletzlichkeit ansprichst, hast du auch negative Erfahrungen gemacht auf Social Media? Wenn du dich so verletzlich teilst?
Nein.
Aber man nimmt in Kauf, dass das allenfalls so sein könnte.
Ja, total. Ja. Also was ich erlebt habe tatsächlich ist, und man, auf meinem Kanal sieht man Bilder von mir und Texte von mir und auch irgendwie eigentlich keine Halbnacktbilder oder irgendwie sowas gar nicht, so meistens eigentlich nur Gesichtsbilder. Und was ich erlebt habe, ist, dass meine, als ich als Pfarrerin gearbeitet habe, hat meine damalige Vorgesetzte sozusagen, also bei uns heißt es Pröbstin, vorstehende Pfarrperson für den Kreis, mit mir ein Gespräch geführt oder hatten wir einfach Zwischengespräch und da hat sie sich Sorgen um mich gemacht. Das fand ich spannend.
Dass du Reaktionen erhalten könntest,
genau.
irgendwelche Anmachen oder?
Ja, oder dass ich mich irgendwie angreifbar machen würde darüber, so, weil sie jetzt damit auch noch kaum Erfahrung hat und auch von den anderen Pfarrpersonen viele irgendwie eher älteres Semester waren, freundlich ausgedrückt. Und sie hat sich quasi Sorgen darum gemacht. Aber ich selber habe es nicht erlebt und bin aber auch sehr dankbar dafür. Wie ist es bei euch?
Ich habe auch nie etwas richtig Negatives erlebt. Ich habe auch noch nie ein Dickpick bekommen zum Beispiel. Und mir wurde aber kürzlich bewusst, als ich darüber mit einem schwulen Mann gesprochen habe, dass ich auch wenig Angriffsfläche biete. Also ich glaube, Menschen, die so, also People of Color, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die nicht hetero sind, kriegen einfach aufgrund dieser, ja, er hat dann erzählt, ja, bei ihm ist das nicht so, er kriegt viel Hate. Obwohl auch er sehr, in Anführungszeichen, biedere Inhalte postet.
Krass. Ja. Ja. Aber ich meine, mit deinen Videos zum Beispiel, in denen du über Bibelstellen, Theologisches sprichst, auf eine Art machst du dich damit ja schon sehr, du exponierst dich.
Nicht. Aber ich krieg so viel mehr Liebe.
Ja, ja.
Also es kommt, natürlich schreibt dann jemand auf YouTube, warum zeigt mir der Algorithmus diesen Scheiß an? Aber das muss ich dann ja nicht ernst nehmen.
Ja,
das
ja, ist logisch.
Es gibt mir, ja.
Logisch.
Also insofern fasst mich nicht so an. Also ja. Was ich gemerkt habe, bei feministischen Themen kriegt man automatisch Hate. Es gibt einfach Reizthemen, die ja von den Algorithmen auch bespielt werden, wo es ja auch, also gerade Feminismus oder Antifeminismus, ist ja einfach eines dieser Themen auf Social Media, dass in, also wo halt Männer wie Andrew Tate oder irgendein Mann, der sich darüber aufregt, dass eine Frau jetzt ungeschminkt ihr Gesicht zeigt, dann, das geht doch bitteschön gar nicht, halt irgendwie hochgespielt werden.
Ja.
Das entspricht auch der Logik dieser Plattform. Ich glaube, das hat wenig mit den eigentlichen Inhalten zu tun.
Ja, voll. Ich glaube, ich wurde bis jetzt fast nie so direkt oder persönlich angegriffen. Ich habe einmal irgendein komisches Mail bekommen auf eine ganz andere Sache, wo mich jemand wirklich persönlich so, und wenn du das machst, dann bist du eh irgendwie das Hinterletzte. Blablabla. Aber ja. Und ich habe beide erwähnt, dass ihr die App Instagram zum Beispiel ab und zu löscht.
Mhm.
Ist es, um euch selbst zu schützen davor, da noch mehr Zeit damit zu verbringen, oder? Ja?
Ja.
Ja.
Mhm.
Okay.
Mhm. Ich habe, dieses Buch hat mich da wirklich sehr zum Nachdenken gebracht.
Ja.
Also schon diese Aufrechnung, wenn ich irgendwie jeden Tag auch nur eine Stunde sinnlos auf Social Media verbringe, dann sind das in 40 Jahren, sind das irgendwie 2 Jahre meines Lebens oder so. Und da denke ich einfach, das ist zu viel Zeit. Die will ich nicht dort verbringen. Und ich merke zum Beispiel, eine große Falle für mich ist, wenn ich das Handy neben dem Bett habe, am Morgen oder am Abend, dann kommen dann die Rabbit Holes, dann ist die Bildschirmzeit nicht mehr 2,5 Stunden. Und deswegen weiß ich, es geht einfach darum, Gewohnheiten zu schaffen, die verunmöglichen, dass ich in Momenten, wo ich nicht so viel nachdenke darüber, was jetzt meine Prioritäten sind, einfach, also nicht mal so saudumme Inhalte, aber einfach die Zeit geht so schnell vorbei.
Das ist
und ich
so.
Will das nicht.
Ja, ja, ja. Ich weiß noch, als ich in der Bar gearbeitet hatte, vor ein paar Jahren, und dann war es manchmal so langweilig im Winter, wir hatten fast keine Kundschaft, Und dann bin ich regelmäßig ins Internet gefallen, also in die App Instagram. Ich bin da einfach irgendwie verlöffelt in dieses Loch reingefallen. Dachte so, ey, nein, voll nicht. Nein. Aber inzwischen finde ich, ja, ich habe das nicht, also ich lösche mir die App nie, weil ich denke, ich sollte nicht so viel Zeit darauf verbringen. Ich merke einfach für mich, es kommt so der Punkt, wo es das Gefühl so im Körper, es wird ein bisschen grusig. Wenn ich so zu viel Zeit darauf verbringe, ich glaube, das ist etwa eine Stunde oder so, und ich so, hey, nein, im Fall, nein. Oder eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht mehr.
Und dann geht's gut, dass du das Handy auf die Seite legst.
Ja, weil es wird so unangenehm.
Aber es ist ja auch mega gut, dass du das spürst, weil viele Menschen spüren das ja nicht oder spüren das dann quasi erst im Nachhinein. Aus dem Rabbit Hole raus, wie du gerade gesagt hast, Evelyn, wenn man irgendwie abends dann noch am Scrollen ist oder am Handy hängt und dann irgendwie danach irgendwie der Kopf komplett an ist und du dann irgendwie nicht mehr schlafen kannst und weil du schon im Bett liegst, aber irgendwie dich gerade noch zugeballert hast mit irgendwelchen Reizen und irgendwelchen Geschichten und irgendwelchen Themen und was auch immer. Also es ist ja auch mal eine Frage, wie sensibilisiert man selber darauf ist, was ist für mich ein gutes Maß und wo wird es zu viel oder wo muss ich mich selbst regulieren? Also bei mir ist auch ganz viel Selbstregulierung einfach so. Bildschirm ist auch begrenzt von 7 bis 22 Uhr sowieso nicht mehr. Handy liegt nicht im Schlafzimmer. Ab 21.30 Uhr liege ich im Bett.
Du hast so im Vorgespräch erwähnt, hast du das Wort Selbstsorge genannt. Dass das auch ein großer Teil ist, wenn es um den Umgang mit Social Media geht. Also das ist wie eben all diese Regeln, in Anführungs- und Schlusszeichen, es ist fast ein bisschen die Erziehung deiner selbst, nicht mit diesen Dingen.
Aber ich glaube, es geht auch darum, bewusste und gute Entscheidungen für sich zu treffen, oder?
Genau.
Und das bewusst zu tun, also auch so dieser Gedanke, wie kann ich intentional Entscheidungen treffen und sagen, das mache ich jetzt und dafür nehme ich mir Zeit und dafür nehme ich mir keine Zeit und nicht irgendetwas by the way zu tun oder irgendwas so nebenbei zu machen oder jetzt irgendwie mal eine halbe Stunde am Handy rumhängen und dann überlegen, ja, vielleicht mache ich mir eine Serie an, sondern überlegen so, ich mache das jetzt, weil ich darauf Lust habe und dafür nehme ich mir Zeit und alles andere mache ich nicht.
Ich glaube halt, dass diese Apps so programmiert sind, dass sie das eigentlich fast verunmöglichen, weil sie halt so mit dieser psychologischen, mit diesen Dopaminausschüttungen arbeiten, wo eine Abhängigkeit entsteht. Also ich verurteile niemanden, der irgendwie in diese Rabbit Holes immer reinfällt, weil es ist genau darauf ausgelegt, da wird so viel Geld reingepumpt, um diese Apps genau so zu designen, dass man eben nicht einfach das Handy zur Seite legen kann.
Ja.
Und das macht es ja so schwierig, also auch mit der Arbeit. Ich habe eben heute Morgen nochmal in dieses Buch geschaut, da stand an einer Stelle, es ist erforscht, dass man nach 15 Minuten in den Flow kommen kann, wenn man in einen Flow kommt. Aber nach 10 Minuten wird man durchschnittlich vom Handy abgelenkt. Also das Handy verunmöglicht, dass ich überhaupt in einen Flow komme mit diesen Mechanismen. Und deswegen finde ich das, also es ist mir so zuwider inzwischen. Deswegen würde ich heute auch sagen, wenn ich nicht beruflich damit arbeiten würde, ich wäre nicht mehr auf Instagram. Wow. Also beziehungsweise, ich würde vieles vermissen, aber es gibt so viel, es geht mir in sehr vielen Punkten einfach so zuwider, wie das arbeitet und wofür das Ganze ist. Es ist ja schon lange nicht mehr einfach, schön, hier habt ihr eine App, mit der ihr in Verbindung bleiben könnt mit euren Lieben. Das war vielleicht mal, wenn man es optimistisch framen möchte. Aber heute geht es ja einfach darum, dass man Menschen abhängig macht und irgendwie lähmt, dass sie für andere Zwecke auch keine Zeit und keine Energie mehr haben.
Ja, und irgendwelche Scheiß verkaufen, oder?
Ja, nicht eben. Also ja gut, aber das Kaufen, Konsum ist ja auch eine Lähmung.
Ja, klar. Und ich glaube, ich meine, es ist eine Frage, die mir immer wieder begegnet, auch von Klientinnen und Klienten, so, was mache ich denn mit diesem Handy? Ist es einfach der Teufel? Ist es einfach schlimm und schlecht und muss ich das eigentlich loswerden? Oder gibt es eine Art Umgang damit, der gesund ist auch? Und ich glaube, du hast es vorhin gesagt, irgendwann, Evelyn, so, es sind die Momente, in denen wir nicht so genau wissen, was kommt jetzt oder was ist als nächstes dran, wo der Griff zum Telefon und zu diesen all den Apps einfach der naheliegendste zu sein scheint.
Und weil wir ja aber auch ein Stück weit manchmal diese Zeit nicht mehr aushalten können, oder?
Genau, es ist genau das, ja. Genau.
Also dieses, wenn ich Zug fahre morgens, ich habe irgendwie 25 Minuten Zugfahrt, da sind fast alle, die mit mir irgendwie im Vierer oder im Abteil sitzen, sind an ihren Handys und machen da irgendwas. Mhm. Weil ich weiß nicht, ob es das Gehirn, das braucht, diesen dauerhaften Dopaminreiz oder dieses einfach permanent bespielt zu werden, aber so dieses Aushalten davon, das nicht zu tun oder etwas anderes zu tun, zu stricken oder sowas, ist ja auch eine andere Option, irgendwie sich anders zu beschäftigen, wenn man sich beschäftigen möchte. Aber das wird ganz häufig einfach nicht mehr ausgehalten.
Es gibt aber so alte Fotos, wo man Menschen in Trams sieht, die alle am Zeitung lesen sind.
Ja, stimmt.
Also es ist einfach das eine Medium, hat zum einen das andere ersetzt.
Ja.
Aber es ist tatsächlich auch so, dass Smartphones und Apps etwas anderes mit uns machen, weil sie interaktiv sind. Also eine Zeitung, da kann ich nicht klicken und dann surrt es oder eine Zeitung gibt mir kein Like. Deswegen ist es schon auch eine andere Dimension.
Ja, voll.
Ja, von auch diese Belohnungsmechanismen, die da immer spielen.
Die funktionieren bei Zeitungen auch eher nicht.
Genau. Und ich höre mir manchmal selber jetzt zu und denke, oh, es klingt so schulmeisterlich, aber es macht mir wirklich, also es ist mir, ja. Ich finde es sehr schwierig, weil es so gut auch erforscht ist, was macht es mit uns?
Ich meine, genau darin liegt die Schwierigkeit und aber auch die oder in diesem, es ist eine Ablenkung. Es ist die Ablenkung davor, nicht zu wissen, was kommt, was jetzt ist und was ich vielleicht möchte oder was mein Körper braucht. Und der erste Impuls ist, bei den meisten, bei vielen ist so, okay, gut, lenke mich ab. Und das ist zum einen unangenehm. Ich meine, niemand schläft gut, der keine Ahnung, wie viele Stunden an diesem Ding verbringt. Man vergisst zu essen vielleicht, man vergisst irgendwie draußen zu sein. Also es ist irgendwie unangenehm. Und gleichzeitig hat es aber auch, weil es so gut gemacht ist, diesen Suchtcharakter. Und das ist das Perfide daran, finde ich. Dass ja, was sind die Tools vielleicht, um da mitspielen zu können, ohne verloren zu gehen? Doch, kann man schon so sagen.
Ja, ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, warum mache ich das? Also bin ich da drin, weil beruflich irgendwie notwendig oder habe ich irgendwie eine Freude an einem bestimmten Thema, das ich irgendwie bei Instagram präsentiere? Ist es irgendwie ein Hobby oder ist es ein Thema, mit dem ich mich beschäftige? Oder Menschen, die irgendwie hobbymäßig fotografieren und da wirklich einfach ihre Fotos präsentieren oder ähnliches. Also was, ich glaube, die Gründe muss man sich bewusst machen. Und dann vielleicht auch mal schauen, was konsumiere ich? Also bewusst schauen, was ist irgendwie in meinem Feed, wem folge ich überhaupt? Und was spülen die mir auch für einen Content rein? So, mit was baller ich mich damit zu? So. Bei mir war es so, ich habe irgendwann mir nur noch irgendwie Wohlfühl-Content reingepackt. Also ich folge irgendwie so Hashtag Victorian Architecture und sehe schöne viktorianische Häuser und solches. Und daneben kommen irgendwie so Mental Health Tipps und viktorianische Häuser und so. Das ist so mein Feed, der mich froh macht. Und irgendwie Modesachen noch mit dabei und so ein bisschen was Feministisches.
Stelle ich mir bei dir auch so vor, Lila. Glitzer, Kristalle, Katzen, Universum.
Ja, das ist ziemlich genau so. Manchmal noch irgendwelche Strick-Accounts.
Ah.
Ja. Aber es ist vor allem einfach nett und flauschig und ich weiß nicht, ob mir das gut tut, weißt du? Wenn ich mir nur solches Zeug zumute. Ja.
Aber ich finde es total wichtig, das zu einem Wohlfühlort zu machen, wenn man sich entscheidet, da zu sein.
Ja, ja.
Weil, also ich habe nicht den Anspruch, über Instagram Nachrichten zu konsumieren.
Nein,
dafür höre ich Nachrichtenpodcasts oder lese Zeitungen oder habe andere Portale oder gehe auf die Internetseiten von irgendwelchen journalistischen Seiten oder Zeitungen, wie auch immer. Also ich hole mir darüber nicht mein Wissen oder meine Nachrichten. Mhm. Und wenn ich da beruflich sein muss oder es Gründe gibt, wieso ich da bin, dann muss ich das, was ich da doch konsumiere, doch für mich bestmöglichst kuratieren und für mich am flauschigsten machen, oder?
Das ist ja im weiteren Sinn auch das, was wir hier bei RefLab machen.
Ja.
Man könnte uns ja jetzt so zuhören und denken, ja, die wollen, also warum machen die denn das? Warum spielen die dieses Spiel auch mit? Und wir haben ja die Vision, ein Lagerfeuer zu sein, ein digitales, also zu wärmen und Menschen zusammenzubringen. Ja, genau. Und das ist auch die Entscheidung, die wir getroffen haben, auch wieder bewusst jetzt mit diesen ganzen Veränderungen mit Mark Zuckerberg und Meta und so, wo wir politisch gar nicht damit einverstanden sind. Aber wo wir sagen, wir können das Feld jetzt nicht einfach den Fundis überlassen und den Extremisten.
Eben.
Und das, was wir aber machen auf Instagram, das soll wärmend sein, das soll Menschen zusammenbringen, das soll Ideen inspirieren, genau. Das soll Persönlichkeit auch zeigen, das soll echt sein, das soll wahr sein auch, ja.
Ja.
Dass wir auch diesen Content produzieren.
Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir alle drei sehr authentisch auch verkörpern.
Mhm.
Oder diese...
Ich hoffe, ja.
Doch.
Ja.
Ich finde schon. Ja. Ich finde schon. Hast du andere Tools, als einfach die App zu löschen im Umgang für dich, Evelyn?
Ich habe auch schon gemerkt, wenn ich Instagram gelöscht habe, dann schaue ich irgendwie den Zugfahrplan an oder WhatsApp-Stories oder so. Also es ist einfach auch das Smartphone. Wo, ja. Also jemand hat mal geschrieben, ja, ich schaue mir meine Bankauszüge an, anstatt auf Instagram zu sein. Also es ist auch einfach diese, man muss das Handy, man will das Handy in die Hand nehmen. Und deswegen, also ich habe mir einen Wecker gekauft, damit mein Smartphone nicht mehr an meinem Bett ist.
Ja.
Wenn ich nach Hause komme, dann stecke ich das gleich an den Strom, dann ist das irgendwie weg und festgemacht. Und ich habe ein iPad, was ich dann zum Beispiel beim Kochen schaue ich gerne Serien und dann nehme ich das iPad in die Küche und da ist aber kein Social Media drauf und auch keine E-Mails und so. Ja, und diese Zeiten einfach, also das, oder zum Beispiel auch das Handy weglegen, also in einen anderen Raum. Oder zum Beispiel, wenn wir hier im RefLab, wenn ich arbeite, dann habe ich oft den Laptop aufgeklappt und das Handy liegt dahinter, dass ich es nicht sehe, weil es mich sonst, also es macht einfach etwas mit mir.
Mhm.
Und deswegen diese räumliche Distanz finde ich schon auch wichtig.
Mhm.
Und ja, was Jana sagt auch, ich würde noch ergänzen, auch dazu beizutragen, dass das Instagram zu einem Wohlfühlort mehr werden kann, indem ich manchmal blockiere ich jemanden oder melde Inhalte, die ich scheiße finde. Mhm. Oder ich kommentiere auch mal was, was ich falsch finde oder so, um zu zeigen, das ist nicht die einzige Meinung, die es gibt.
Mhm.
Und ich glaube, es ist immer wieder die Rückkopplung. Also dieses, die Rückkopplung irgendwie in das Leben und in das Jetzt und auch in den Körper und den Geist und das Einchecken irgendwie mit sich selbst.
Voll.
Was total wichtig ist.
Hey, ja, ich meine, wenn ich präsent bin, dann hat Instagram, so gut es auch gemacht ist, dann hat es keine Chance. Also dann ist es so, ja, what do I care? Wenn ich aber irgendwie etwas unleidig bin, wenn ich irgendwie etwas müde oder irgendwie so, dann hat es mich. Und was mich jetzt noch mega Wunder nimmt, ist, habt ihr einen Klingelton oder ein Vibra-Ding an eurem Handy oder ist eures auch einfach still?
Stumm und ich habe auch keine Benachrichtigung. Ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt.
Also was heißt das, du hast gar keine so roten Bömbeli?
Ich habe gar keine roten Bömbeli.
Ja. What?
Auch nicht für WhatsApp.
Also du gehst auf WhatsApp, wenn du schauen willst, ob du eine Nachricht
Richtig.
Hast. Ach, das finde ich gut.
Genau.
Und was man auch machen kann, ist das Smartphone schwarz-weiß machen. Dann macht es auch, dann hat es auch weniger Reiz. Es gibt so einen Shortcut und dann kann man es auch ganz schnell wieder farbig machen.
Einfach damit das es nicht auch. So attraktiv ist. Okay, das schreibe ich mir.
Ist deines auch stumm, Lila?
Ja, weil ich habe gemerkt, auch die Vibration, das macht mich fertig.
Absolut.
Ich kann, und wenn, und auch wenn jetzt Freunde von mir ihr Telefon irgendwo haben und es vibriert, es macht, also es ist sofort so, mein armes Nervensystem.
Ich habe mich gerade gefragt, ob ihr das Handy auch zu spirituellen Zwecken nutzt vielleicht.
Ja.
Ja,
erzählt mal.
War im letzten Jahr nicht ganz viel, aber schon auch auf einigen Veranstaltungen, wo ich so Workshops zu digitaler Spiritualität gegeben habe, und habe eine App auf meinem Handy, die ich aktuell nicht nutze, aber eine Zeit lang sehr regelmäßig genutzt habe, die heißt Evermore. Und das ist eine Meditations-App, beziehungsweise Meditation, Kontemplation, aber eben auf christlicher Basis. Die wurde entwickelt, auch quasi von einer deutschen Landeskirche, von der Landeskirche Hannovers, so wirklich von offizieller Seite aus. Das ist wirklich eine schöne App, das ist schön programmiert. Haben sich gute Leute geholt, die diese App gestalten und die Texte für die App schreiben. Und ich habe eine sehr lange Zeit mit dieser App, das nennen sie so, die haben so Reisen, dass man 30 Tage lang etwas macht. Und ich habe immer ganz lange die Exerzitien da gemacht. Und das heißt, ich krieg morgens, mittags und abends einen Zeitraum von 5, 12 oder 20 Minuten. Den kann ich, das ist quasi ein Impuls, den kann ich auf Play machen und dann kann ich mich hinlegen und mir den dann anhören. Genau.
Und jetzt?
Ja, jetzt gerade nicht so, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich das Handy so weniger versuche zu nutzen.
Ja. Ja.
Also jetzt bin ich dann tatsächlich eher so bei Yoga gerade, und es ist halt auf eine andere Art und Weise für mich spirituell. Mhm. Genau.
Mhm.
So. Und ja, also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man irgendwie in seinem Feed auch bewusst aussuchen kann, wem man folgt oder was man sich da anschaut. Und da würde ich schon sagen, dass da irgendwie 1, 2, 3 Personen sind, die mich auch inspirieren. Und ich habe ein Gottesdienstprojekt, bei dem ich mal mitgemacht habe, und die machen Insta-Gottesdienste. Und wenn ich Zeit habe, bin ich da auch gerne live dabei oder schaue mir dann deren Gottesdienste danach dann an. So, das sind so mein Nutzen vom Handy im spirituellen Sinne.
Ich bin ein großer Fan von allen spirituellen Memes. Ich finde das einfach so lustig. Und ich würde sagen, so, ja, das ist eine Art meiner Praxis. Einfach, weil ich es witzig finde, weil es oft auch so tiefe Wahrheit darin transportiert wird. Also wirklich ernsthaft meine ich jetzt. Und ich habe vor Jahren Headspace genutzt, das ist auch eine Meditations-App. Und heute ist lustigerweise das Erste, was ich am Morgen tue, wenn ich aufwache, ist, ich nehme mein Handy und ich habe da eine Liste drauf mit, wir sagen dem, Truth Statements. Also so, wir kennen ja alle diese Stimmen im Kopf, die sagen irgendwie gemeine Dinge wie, keine Ahnung.
Du bist nicht gut
genug und du wirst es eh nie schaffen und
niemand hat dich gerne.
Nice. Ja, all der Scheiß. Und dann in den Kursen, die ich jeweils mache, also an denen ich teilnehme, dann schauen wir so, ja gut, also vom Körper aus, was stimmt denn wirklich? Und dann eines meiner Statements ist, irgendwie sind alle auf Englisch, ist Blessings, Blessings and more Blessings. So, ich wache auf, ich nehme mein Handy und das ist meine Liste mit diesen Statements und ich lese das als Erstes, gerade so als Konter-Dings zu all den Stimmen, zu all dem, ich weiß nicht, was machen, let's scroll. Und das ist ein großer Teil meiner Praxis. Oder auch wenn ich meditiere, dann brauche ich entweder, dann nehme ich eine Aufnahme, die auf meinem Handy ist, oder den Gong, irgendwie sowas. Also ironischerweise ist mein Telefon ein großer Teil meiner Praxis. Wie ist es bei dir, Evelyn?
Ich glaube aktuell gerade gar nichts. Aber ich habe auch so Apps verwendet, immer wieder mit so Morgenimpulsen, vor allem am Morgenritual. Aktuell gerade nicht so.
Manchmal hat man einfach genug von all dem, oder?
Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich auch noch eine Achtsamkeitsmeditation habe. Tatsächlich noch aus meiner Zeit in der Klinik von der Trainerin da, die auch Yogalehrerin war. Und wir haben Wir haben das quasi mal aufgenommen. Wir haben sie gefragt, ob wir sie aufnehmen dürfen. Mhm. Und das ist was, was ich ganz lange immer morgens im Zug gemacht habe tatsächlich.
Ja.
Einfach mich im Zug hingesetzt und dann so eine Viertelstunde eine Achtsamkeitsmeditation zu der Achtsamkeitstrainerin von vor 4 Jahren.
Nice. Also es kann auch ein nützliches Werkzeug sein, diese Smartphones, eben um Achtsamkeit tiefer zu verankern, um irgendwie in den Körper zu kommen. Es ist einfach gut, wenn du so präsent wie möglich bist dabei, oder?
Also wenn es dich zum Beispiel auch erinnern kann an solche Dinge, oder mit diesen Benachrichtigungen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um eben, Jana, so eine Exerzitienübung zu machen, oder?
Ja.
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um durchzuatmen.
Mhm. Cool.
Mhm. Ja.
Ja.
Mhm.
Bene.
Löschst du auch immer mal wieder deine Instagram-App oder setzt du dir Zeitlimits? Wie gehst du mit Social Media, auch im Zusammenhang mit deiner spirituellen Praxis, um? Lass es uns wissen über einen Kommentar auf der Website, E-Mail oder eben auch Kommentare auf Social Media. Wir freuen uns immer, von dir zu hören. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RevLab.